Jesus, hab Dank, dass du hier mitten unter uns Platz genommen hast, Teil dieser Gemeinschaft bist und jetzt an uns wirken möchtest. Wir wollen uns dir öffnen und wollen dich bitten, dass du diese Zeit, die wir jetzt haben, segnest. Amen. Der Herr ist auferstanden. Halleluja. Es ist doch interessant, wie viele diesen Satz vervollständigen können. Klar, wir kennen ihn und wir haben ihn Ostern auch schon in dreifacher Ausfertigung gesagt. Und wie wir alle in diesen einen Satz einstimmen können. Und trotzdem bin ich mir sicher, wenn ich jetzt mit jedem von euch ein Gespräch anfangen würde, darüber, wie es euch im Glauben geht, würden wahrscheinlich 1000 unterschiedliche Sachen rauskommen. Wo ihr gerade seid, geht ja gar nicht, ne? Bei 70, 80 Leuten können nicht 1000 Sachen kommen. Aber ihr wisst, was ich meine, ja? Also sehr unterschiedliche Standpunkte. Wir haben das in Ostern gemacht mit dem Ostergarten, der jetzt mittlerweile weg ist. Da haben wir so Stäbchen reingesteckt. Ah, da steht er, ja, da heißt, ich habe ihn nicht gesehen. Da steht der Ostergarten, genau. Mit diesen ganzen Stäbchen, die sind alle an unterschiedlichen Stellen. Ich habe nicht vorgegeben, was das jetzt bedeutet. Also ob jetzt die Nähe zum Grab, was das jetzt nun heißt für den, der das Stäbchen da reingesteckt hat. Aber es zeigt uns, wir stehen in Blick auf Gott an ganz unterschiedlichen Stellen. Und das ist für uns alle so, wenn wir jetzt so sagen, okay, wir reden mal von Ferne und Nähe, dann wird es hier unter uns Menschen geben, die jetzt gerade sagen, hey, ja, ich fühle mich Gott gerade nicht so nah. Und andere sagen, hey, Halleluja, Gott hat sich mir geoffenbart, vielleicht an Ostern oder vielleicht in der Woche danach. Ein anderer versteht vielleicht die Welt gerade nicht, weil es ihm irgendwie den Boden unter den Füßen weggezogen hat, es ist was passiert und er muss erst mal sehen, dass er überhaupt mit seinem Leben klarkommt. Und was sein Glaube da für eine Rolle spielt, ja, macht ihm vielleicht auch Gedanken. Und dann kommt gerade in den Zweifeln, wenn wir Zweifel haben, wenn es schwierig ist, wenn Dinge passieren, die uns über den Kopf hinauswachsen, dann tauchen so Fragen auf. Was ist mit meinem Glauben? Verliere ich meinen Glauben? Kann ich meinen Glauben verlieren? In so einer richtig, richtig schlimmen Situation kann ich meinen Glauben verlieren? Glaube ich noch genug? Glaube ich noch genug, um in die Gemeinde zu kommen, in den Gottesdienst? Glaube ich noch genug, um in meinen Hauskreis zu kommen? Glaube ich noch genug, um zu beten? Ist mein Glaube gefährdet? Wie viel Glaube braucht es denn? Braucht es, ja, keine Ahnung, so viel Glaube wie Ulrich Barzani? Oder reicht es so viel Glaube wie beim Heidi? Oder wie viel Glaube braucht es denn, um Christ zu sein? Ich glaube ja nicht so wie der oder wie der. Ich finde es interessant, dass das Thema Zweifel in der Perikopenordnung, also in der kirchlichen Ordnung, direkt eine Woche nach Ostern kommt. Thomas der Zweifler ist da so das Hauptmotiv für den heutigen Sonntag. Warum? Ostern ist doch so eine Feierzeit, ist der höchste Feiertag, den wir Christen haben. Manchmal glauben wir, es ist Weihnachten, aber eigentlich ist es Ostern. Die Auferstehung ist noch viel wichtiger als Weihnachten. Warum denn jetzt gleich mit Zweifeln anfangen? Warum müssen wir denn jetzt schon wieder die Stimmung irgendwie so runterziehen? Aber eigentlich ist es gut. Eigentlich ist es zutiefst ehrlich, jetzt über Zweifel zu reden. Weil immer da, wo Himmel hochjauchzend ist, immer da, wo die Freude ist, ist auch immer trotzdem Zweifel da. Und wenn ihr antwortet, ich sage, der Herr ist auferstanden, und ihr antwortet alle, ja, er ist wahrhaftig auferstanden, dann sitzen zwischen uns Christen, die da sitzen und denken, okay, ich sag's mal mit, damit es nicht auffällt. Damit ich hier nicht negativ auffalle. Aber es ist Quatsch. Es gehört dazu. Es gehört zu unserem Leben als Christen dazu. Und bei aller Freude und Begeisterung sind Zweifel sogar ein wichtiger Bestandteil unseres Glaubens. Werden wir nachher noch hören. Und weil wir nicht die Ersten sind, die sich mit diesem Thema beschäftigen, das wissen und ahnen wir ja, können wir im ersten Petrusbrief nachlesen und finden da einen Text, der uns, glaube ich, ganz gut tut bei diesem Thema. Der geht folgendermaßen los. Petrus schreibt, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns ein neues Leben geschenkt. Wir sind neu geboren. weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Okay, klingt noch nicht nach Zweifeln. Alles klar. Der Text geht erstmal sehr österlich los. Ja, also der Dank für das Erbarmen Gottes und die Freude darüber, dass Gott und dass Jesus an uns handeln oder das, was Jesus auch getan hat mit der Auferstehung, was für uns zur Rettung wird. Und das Wichtigste daran an diesem Satz ist, und ich kann euch gleich sagen, die Christen, an die Petrus schreibt, die hatten schon so ihre Fragen. Die hatten Zweifel. Die waren nämlich richtig in Anfechtung. Die haben in einer Zeit gelebt, wo der Kaiser gerade wirklich richtig gewütet hat und Christen einfach umgebracht hat. Und deswegen waren da Zweifel schon an der Tagesordnung. Jetzt lesen die sowas. Und was Petrus klar machen will, ist, Leute, wir haben nichts Theoretisches übernommen. Wir haben keine fitte Idee von irgendeinem Vertreter uns aufschwatzen lassen. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir den Preis bezahlen. Nein, da ist was passiert. Wir sind neu geboren. Und eine Geburt, das ist was richtig Massives. Also das können die Frauen vor allen Dingen nachempfinden natürlich. Wir Männer halten uns da schön zurück, aber wir haben es uns ja sagen lassen. Ja? Also eine neue Geburt ist etwas Umwerfendes, ein krasser Moment. Und das, sagt Petrus, das passiert, wenn wir Jesus begegnen. Wenn sich Jesus uns offenbart. Wenn sich Jesus uns geoffenbart hat, dann sind wir neu geboren. Der Moment, in dem ich mich mit Jesus verbunden habe, und mein Leben an ihm angefangen habe, mein Leben an ihm auszurichten. Und diese Offenbarung ist notwendig. Die brauchten auch die Jünger. Die Jünger waren 3 Jahre mit Jesus unterwegs und man könnte meinen, naja, also die haben es ja begriffen, oder? Also so kognitiv, ne, vom Wissen her, hätten sie es wissen können. Aber interessanterweise begegnet Jesus den Jüngern nach der Auferstehung trotzdem nochmal. Und es ist nicht so, dass sie sagen, alles klar, Jesus, check, wussten wir ja, ist ja klar. No, klar, Himmelfahrt, alles ready, wir wissen Bescheid. Sondern Jesus begegnet dem Thomas, der es nicht glauben kann, dass Jesus wieder auferstanden ist. Und er muss die Male in Jesu Händen anfassen, um zu sehen, das hat er ernst gemeint, was er gesagt hat. Oder einem Maria, von der haben wir am Ostersonntag schon gehört, die Jesus begegnet. Und genauso auch der Petrus, die Jünger, die immer vorn dran sind, die waren auch beim Grab. Aber die richtige Offenbarung passiert dann erst an einem See, wo sie Jesus begegnen, mit ihm gemeinsam essen und Jesus nochmal Dinge anspricht. Alle brauchten ihre Offenbarung und auch uns tut es gut. Ich habe diesen Moment erlebt als einen Moment, wo nach Jahren auch Jahren von christlichen Inhalten und gehört und Gottesdienste besucht und cool gefunden und auch nicht so cool gefunden und so weiter. Ich irgendwann dachte, was ist denn da jetzt dran an diesem Ganzen? Sind das nur fromme Sprüche oder was ist los? Und vielleicht bist du ja auch an diesem Punkt. Vielleicht sagst du, hä, ich kann damit nichts anfangen, Offenbarung. Jesus hat sich mir noch nicht so offenbart, fühle ich nicht. Aber ich würde es schon gern wissen, was da dran ist. Dann adressiere deine Anfrage an Jesus. Wir können nach dem Gottesdienst gern auch zusammen beten. Du kannst zu mir kommen. Aber sprich Jesus darauf an. Sag, ich will das. Ich will diese Offenbarung. Ich möchte dich in meinem Leben erleben. Und das Schöne daran ist, damit ist nichts abgeschlossen. Mit dieser Offenbarung, mit dieser Begegnung Jesu ist nichts abgeschlossen und versiegelt. Und super, jetzt bist du durch. Bis zum Ende. Sondern Petrus schreibt von einer lebendigen Hoffnung, die daraus kommt. Und eigentlich müsste man es übersetzen mit lebendig machende Hoffnung. Wenn wir Jesus kennengelernt haben, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann sollen wir uns nicht in irgendeine Kirchenbank setzen und irgendwie stille werden und das war's. Nein, da bricht das Leben aus. Soll das Leben ausbrechen, es darf sich entfalten, da soll Kreativität sprudeln. Da will Gott in uns etwas ausbrechen lassen. Das soll Leben beginnen. Und die Menschen sollen es sehen, dass da Leben ist, wo er gekommen ist. Die Freude über Gottes, über Jesus Tat, die Neugeburt und die lebendig machende Hoffnung, das sind für Petrus die Grundlage, auf der wir stehen. Ich komme gleich zu den Zweifeln, aber das ist die Grundlage, auf der wir stehen. Das Fundament unseres Glaubens. Und er setzt noch was hinten ran. Er sagt dann im nächsten Vers, es ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe, das Gott im Himmel für euch bereithält. Diese Neugeburt, die hier passiert, ist alles schick und es wird spannend und ist spannend. Aber es erwartet uns noch ein Erbe, was hier noch nicht kommen kann, was wir hier noch nicht kriegen können, aber was wir in der Ewigkeit bei Gott bekommen. Etwas Größeres und etwas Schöneres, als wir es uns vorstellen können. Uns würde es schon reichen, oder uns reicht es schon, wenn wir in der Offenbarung lesen, es wird kein Leid mehr sein, es wird keine Tränen mehr geben. Halleluja, das würde mir schon reichen, das wäre cool. Das wäre doch schön, wenn es keinen Streit mehr gäbe, keine Missverständnisse. Wie wunderbar wäre das? Aber Gott sagt, es ist größer als das. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Aber gut, jetzt wollen wir mal endlich mal zu diesen Zweifeln kommen. Davon habe ich ja gesprochen, darum geht es ja heute auch. Und die Frage, ob denn mein Glaube ausreicht, was ist denn damit? Und dazu schreibt Petrus weiter, bis dahin, bis zu diesem Punkt in der Ewigkeit, wird euch Gott durch seine Kraft bewahren, weil ihr ihm vertraut. Und so erfahrt ihr schließlich seine Rettung, die am Ende der Zeit für alle sichtbar werden wird. Der wichtigste Satz daran ist, weil ihr ihm vertraut. Vielleicht wart ihr in eurem Leben ja schon mal an dem Punkt, wo ihr das Glaubensbekenntnis nicht mehr hättet beten können. Wo ihr das Vaterunser vielleicht nur noch mit gebrochener Stimme beten konntet. Wo ihr euch zu keinem großen Glauben mehr aufraffen konntet. Vielleicht wart ihr schon mal da. Man muss nicht in der Verfolgung leben. Man muss nicht irgendwo leben, wo Christen gefangen und geköpft und was weiß ich nicht alles werden. Auch wir können das erleben. Zerbruch im eigenen Leben. Wo die Fassade fällt und auf einmal tut sich da eigentlich nur noch ein Schutthaufen auf. An dieser Stelle, wo du keinen Glauben mehr haben kannst oder wo es schwierig wird, reicht das Vertrauen in seine Größe, in Gottes Größe. Und um uns ein Bild vor Augen zu malen, wie das aussieht, haben wir den Verbrecher am Kreuz, den man leicht übersehen kann, der aber für mich persönlich eine unglaublich große Figur ist in der Bibel. Der macht nichts anderes, als da zu hängen und sich selber einzugestehen, mein Leben ist bankrott. Ich werde bald sterben, es ist nicht mehr lange, es ist nichts übrig. Sein Vertrauen in Jesus war so dick wie ein Zwirnsfaden. Und er kommt nur noch dazu zu sagen, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Er sagt nicht, Jesus, jetzt wo wir hier hängen, glaube ich an dich. Ich will dir für den Rest meines Lebens nachfolgen. Oder irgend so ein Spruch. Es ist so ernüchternd. Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Wenn du gerade noch irgendwie, wenn du ankommst und wenn da was dran ist, verschwende einen Gedanken auf mich, das war's. Das ist das geknickte Rohr, was Gott nicht abbricht. Das ist der glimmende Docht, so tief kann man sinken. Das ist der glimmende Docht, den Gott nicht löschen wird. Sondern Jesus antwortet dem Verbrecher, noch heute wirst du mit mir am Paradies sein. Ich habe es schon mal gesagt, kein Glaubenskurs, keine Taufe, keine biblische Lehre. Nur dieser eine Satz, dieses Eingeständnis, mein Leben ist am Boden, denk an mich. Und Jesus sagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und ich sage auch dazu, es geht nicht darum, dass wir unser Leben mit Gott auf diesem Level leben. Ne? Ist uns allen klar. Aber wenn du das nächste Mal Angst vor deinen Zweifeln hast oder davor nicht genug zu glauben, dann denk an den Verbrecher am Kreuz. Und denke daran, dass Gott dich mit seiner Kraft bei ihm hält. Gott hält dich, das sagt Petrus, schreibt Petrus, Gott hält dich mit seiner Kraft bei ihm. Du musst keine Angst haben vor Zweifeln, du musst keine Angst haben vor kritischen Fragen, die dir kommen. Ich würde dich sogar gerne dazu einladen, vergrabe sie nicht, die Zweifel. Hol sie raus, guck sie an, geh damit um, stell Fragen. Wenn du kritische Fragen hast zum Glauben, wenn du kritische Fragen hast zu dem, was passiert, wenn du kritische Fragen hast an Gott, dann hol sie raus und stelle diese Fragen. Die Christen, an die Petrus schreibt, die wollen aber noch eines wissen. Ich habe schon gesagt, denen geht es richtig dreckig. Die erleben richtig harte Verfolgung. Und die wollen noch eins wissen. Die sagen, das sagen die nicht im Brief, ne? Ich sage das jetzt mal so, weil ich mir denke, dass sie diese Fragen gestellt haben. Warum passiert uns eigentlich dieser ganze Mist, der uns passiert? Warum passiert uns das eigentlich? Wir glauben an Gott, den Schöpfer der Welt. Warum passiert uns das? Warum passiert uns diese Ungerechtigkeit? Und diese Frage habt ihr euch sicherlich der eine oder andere auch schon mal gestellt. Warum passiert mir diese Ungerechtigkeit? Warum werden wir als Kinder Gottes verfolgt und misshandelt? Wie soll Glaube funktionieren, wenn Gott manchmal weit weg erscheint und ich das Gefühl habe, Gott ist gar nicht da? Und Petrus antwortet. Ich lese es jetzt nicht vor, ihr könnt es nachlesen. 1. Petrus, Kapitel 1, ab Vers 3, könnt ihr lesen. Petrus antwortet ihnen und sagt, euer Glaube wird sich genau in diesen Anfechtungen und genau in diesen Herausforderungen bewähren. Er wird tief werden. Er wird nicht schwächer. Er wird nicht abnehmen. Er wird stärker und er wird tiefer, wenn ihr auf Gott vertraut, an ihm festhaltet. Da, wo wir vielleicht im Glauben am Anfang die ein oder andere gelernte Floskel hatten, einfache Wahrheiten, die werden vielleicht durch Krisen wegbrechen. Petrus nimmt das Bild von geläutertem Gold, was im Feuer geläutert wird. Da verbrennt der ganze Dreck und das Gold bleibt übrig. So ist es vielleicht auch mit unserem Glauben. Das, was an flotten Sprüchen da ist, wird vielleicht verbrennen. Aber die Tiefe wird bleiben. Die Beziehung zu Gott wird fest. Entscheidende Erkenntnisse, und manchmal sind das dann gar nicht mehr so viele. Und das ist auch gar nicht mehr so lang. Das sind oft nur noch kurze Sätze. Aber die wiegen umso schwerer und sind umso wertvoller. Und noch ein zweites sagt Petrus, diese Herausforderungen, diese Schwierigkeiten, die ihr erlebt, die bringen euch in die Nähe Gottes. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, zumindest kam mir so dieser Gedanke, alle Verhältnisse, in denen wir leben, sind in Bewegung. Also das Verhältnis zu meiner Frau, das Verhältnis zu meinen Kindern, das Verhältnis zur Gemeinde, meinem Arbeitgeber, die Gemeinde ist auch mein Arbeitgeber. In diesen Verhältnissen ist immer eine Bewegung drin. Mal ist man näher, mal ist man weiter. Und das geht immer hin und her. Und so ist es auch mit Gott, auch im Glauben. Ich weiß nicht, ob wir statische Verhältnisse irgendwie nicht aushalten können. Auf jeden Fall ist es so. Auch bei Gott ist es so. Gott erscheint manchmal weit weg und mal erscheint er ganz nah. Und der Witz ist, wenn wir in Anfechtung sind, wenn wir in Schwierigkeiten sind, interessanterweise ist das der Punkt, wo wir uns wieder auf das Entscheidende konzentrieren und sagen, ich habe das selber schon so oft erlebt. Ich sage es immer wieder mal, ne? Man muss ja nicht glauben, dass ein Prediger viel frommer ist als ihr. Und auch mir geht es so, dass ich manchmal erst an dem Moment, wo es richtig schwierig ist, ich sage, Gott, ich kann nicht mehr. Und in dem Moment mache ich eine Erfahrung mit Gott. In dem Moment erlebe ich, wie Gott Gebet erhört. Ja, vielleicht ist es nötig. Auf jeden Fall sagt Petrus, das bringt euch zu Gott. Es zieht euch in die Nähe Gottes. Also bleibt für uns am Ende die Grundlage für alles, ist die lebensverändernde Begegnung mit Jesus. Die lebendig machende Hoffnung will uns ins Leben bringen. Das zweite, dein Zweifel oder dein gefühlter, mangelnder Glaube müssen dir keine Angst machen. Gott hält dich bei sich. Es reicht dein Vertrauen in seine Größe. Und das dritte, Anfechtungen sind unangenehm. Niemand will Anfechtungen. Niemand will Zerbruch im eigenen Leben. Aber sie gehören zu dieser Welt. Und Jesus sagt sogar, rechnet lieber damit. Wenn ich Anfechtungen hatte, werdet ihr noch viel mehr auch Anfechtungen haben. Und diese Anfechtungen, sie stärken und vertiefen unseren Glauben und ziehen uns immer wieder in Gottes Nähe. Der Herr ist auferstanden. Halleluja. Amen.